SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandts im Kulturforum Illenau in Aachen bei der Reihe Tête-à-Tête und vor allem mit Olaf Salier, dem Publizisten und Autor, ein großer Kenner des französischen Chansons. Ein wunderbares Buch haben Sie geschrieben, Herr Salier. Leidenschaft, Melancholie und Lebensfreude aus Frankreich heißt es im Untertitel. Das sind schon drei Themen, über die wir sicher sprechen werden. Sicher auch über das Lebensgefühl, das im Chanson zum Ausdruck kommt. Die Freiheit à la Française zum Beispiel, die es ja mal bis in eine Zigarettenwerbung geschafft hat. Liberté toujours. Sicher werden wir auch darüber sprechen, was uns das Chanson über die Liebe sagen kann und nicht zuletzt natürlich über die Geschichte des Chansons, die Sie ganz groß erzählen und die mir vor der Lektüre Ihres Buchs in der Form, in dieser Weise nicht bekannt war. Zum Beispiel das Chanson als Arbeiter- und Revolutionslied und das schon vor mehr als 100 Jahren. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Olaf Salier, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Chanson ist ein Lebensthema von Ihnen, Herr Salier, nicht nur ein Lebensthema natürlich, aber ein besonders großes, glaube ich. Wie haben Sie denn zum Chanson gefunden oder hat das Chanson zu Ihnen gefunden?
Also die Liebe zu Frankreich, damit fing das, glaube ich, an, die war immer da. Das ist, glaube ich, noch hugenottische Wurzeln. Und dann passieren Dinge im Leben, die so Zufälle sind, die dem Leben eine Richtung geben. Zum Beispiel ein Onkel absichtslos schenkte mir als sehr junger Mann eine Kassette, eine kleine gelbe Kassette mit Edith Piaf Chansons.
Das war noch die Zeit der Musikkassetten.
Ja, das war so eine richtige Kassette mit Edith Piaf. Also das war die erste Musik, die ich gehört habe.
Als Jugendlicher?
Ja, 11, 12 war ich da. Und das hat mich umgehauen. Und das kannte ich nicht. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Aber bei Edith Piaf muss man auch keine Sprache verstehen. Aber ich habe natürlich diese Gefühle, die sie transportiert und die Stimmungen. Und die versteht man durchaus, vielleicht gerade wenn man so jung ist. Und das hat sich dann nicht mehr groß geändert. Ich höre immer noch Edith Piaf.
In Ihrem Buch steht der sehr schöne Satz, dass mein Weg etwas anders verlief als jene Lebenswege, die meine Herkunft vorgesehen hatte, verdanke ich zum großen Teil dem französischen Chanson. Wie kam das?
Also ich bin ein Kind des Mittelstandsrealismus. Vorgesehen war, der Junge studiert, also macht Abitur, studiert Maschinenbau, heiratet, zwei Kinder, Reihenhaus. Das konnte ich leider nicht abliefern. Und ich glaube aber, diese Haltung, die man braucht, ein anderes Leben zu führen, die wurde zumindest musikalisch unterlegt vom französischen Chanson. Dieser Individualismus, der mir wichtig war. Freiheit, Unabhängigkeit, kein Teil von einem System sein. Autonomie, das kommt, glaube ich, dieser Idee Chanson am nächsten, autonom zu sein. Das habe ich relativ früh entwickelt. Den Wunsch, nicht irgendwo angestellt zu sein, nicht Teil irgendwie eines Systems zu sein. Und wirklich auch leidenschaftlich den Themen Raum zu geben in seinem Leben, die einen interessieren. Das kommt ja auch aus einer Haltung zum Bürgertum. Also Jacques Brel hören Sie und das Chanson ist ja anti-bourgeois eigentlich. Und das übernimmt man dann irgendwann ein bisschen.
Also lauter große Themen, die wir mit Sicherheit alle vertiefen werden. Aber weil diese Musikkassette mit Edith Piaf voll war, bleiben wir vielleicht erstmal bei Edith Piaf, weil wir hier ja auch in der Reihe Tête-à-Tête sprechen, also Tête-à-Tête mit Frankreich. Und weil Edith Piaf eine deutsch-französische Geschichte hat, leider keine sehr schöne. Sie hat im Zweiten Weltkrieg während der deutschen Besatzung für die Nazis gesungen. Sie war im Auftrag oder auf Geheiß der Nazis auch in Gefangenenlagern, hat vor französischen Kriegsgefangenen gesungen und dann, wenn man dem Chanson glauben darf, nichts bereut. Je ne regrette rien heißt ihr letzter großer Erfolg. Also Piaf war da aber nicht die einzige Chansongröße, die kollaboriert hat. Es war zum Beispiel auch Maurice Chevalier, auch Charles Trenet haben gesungen und waren damit Teil der Propaganda, weil sie ja nicht verstummt sind. Und es konnte durchaus passieren, dass im deutschen Radio in Paris, in Radio Paris, erst Sarah Leander lief, nicht aus Liebe weinen. Und dann kam eben ein Chanson von Maurice Chevalier oder Edith Piaf in gewisser Weise auch als Durchhalteparole oder zur Beschwichtigung der Bevölkerung. Hat man ihr das verziehen, schnell verziehen?
Ja, man hat das verziehen, aber das war tatsächlich nach dem Krieg ein wichtiges Thema, als man sich seiner eigenen Schuld natürlich, also diese Generation von Chanson-Interpretinnen war verstrickt, die war nicht politisch, sondern verstrickt in die Okkupation. Aber ganz Frankreich war das ja. Insofern hat man die nicht so laut bezichtigt. Und die sind dann alle drei, also Chevalier, Trenet, auch Piaf, sind nach Amerika gegangen und haben dann ausgedehnte Tourneen gemacht durch Amerika, Südamerika, Kanada.
Also erstmal nach dem Zweiten Weltkrieg sich sozusagen entfernt, von der Bildfläche verschwunden, die Sache ein bisschen ruhen lassen.
Die haben sich so ein bisschen aus dem Staub gemacht, aber der Piaf hat man irgendwie eh alles verziehen. Also ich glaube, dass das Verzeihen den Franzosen leichter fiel, weil sie eben selber verstrickt waren durch das Vichy-Regime und durch die Kollaboration. Und deswegen war das nie so ein intensives Thema.
Aber Piaf hat man ja oft gesagt, oder viele sagen es, sie verkörpere so etwas wie die Idee des Chansons. Mich hat das ein bisschen immer befremdet, muss ich zugeben. Also Sie hören heraus, dass ich nicht der allergrößte Piaf-Fan bin, ein großer Chanson-Fan, aber nicht der allergrößte Piaf-Fan. Mir ist das oft ein bisschen zu pathetisch, ein bisschen pompös, emotional vorgetragen, ein bisschen zu reich orchestriert ist mir das Ganze. Und die Texte sind manchmal auch ein bisschen flach und nichtssagend. Also zum Beispiel, wenn sie das Mädchen vom Hafen besingt, das den Herrn auffordert, sie zu verführen, den Milord, ne? Sie bietet ihm Trost, damit er marschieren kann, wie ein Sieger am Arm eines Fräuleins. Ja, und dann noch die Nazi-Geschichte. Und dann ist sie gar nicht Autorin ihrer Chansons wie viele andere. Warum verkörpert sie die Idee des Chansons?
Also ich habe alles versucht, von Edith Piaf wegzukommen. Es hat nicht funktioniert. Sie verkörpert in der Tat, Sie haben das perfekt erkannt. Die Edith Piaf, aber übrigens, wenn ich noch etwas sagen darf, Milord, der Text, ist von Georges Moustaki.
Ja, ja, mit dem hatte sie eine Beziehung, der hat geträumt, dass er das geschrieben hat.
Ja, ja, er hatte viele Beziehungen mit Zulieferern von Texten. Aber gut, die Pia verkörpert eigentlich nicht die eigentliche Idee des französischen Chansons. Zum Beispiel sind die Texte, also es gibt kaum einen dümmeren und banaleren Text als La Vie en Rose.
Das berühmteste Chanson.
Das berühmteste Chanson der Welt. Das ist eigentlich gar nichts. Und das ist auch das einzige Chanson übrigens, was auf ihren Namen angemeldet wurde. Ich glaube 1946. Ich glaube es eigentlich nicht, dass das wirklich so war, dass sie das komponiert hat. Also die Idee des französischen Chansons ist eigentlich mit drei Begriffen zu erklären. Also die reine Lehre sind diese Auteur, Compositeur, Interpret.
Also Singer-Songwriter sozusagen, würde man auf Englisch sagen.
Singer-Songwriter, aber halt mit dem Unterschied, dass Text und Komposition noch getrennt sind. Also die Franzosen fügen noch einen Begriff hinzu. Und die Piaf war nur die beste Interpret der Welt. Und dann diese Stimme, sie hat nicht komponiert und die hat auch keine Texte geschrieben. Sie hat mitgearbeitet. Also sie hatte eine ganz tolle Frau, Marguerite Monod, an ihrer Seite, die komponiert und getextet hat. Und sie hatte Zulieferer und junge Komponisten, zum Beispiel Aznavour. Meistens hatte sie dann Verhältnisse, also Aznavour nicht, aber sie hatte viele Verhältnisse zu den jungen Zulieferern von Texten und Musik. Die Karrieren waren halt gemacht, wenn die für die Piaf geschrieben haben, weil es dann auch noch ein Hit wurde.
Sie hat profitiert, weil sie tolle Dinge gekriegt hat, tolle Texte, tolle Chansons. Und Leute wie unter anderem Georges Moustaki oder auch Gilbert Bécaud. Und sie hat viele Amouren gehabt, hat insgesamt ein bisschen das Leben eines Rockstars geführt.
Ja.
War sehr maßlos, hat viele Skandale produziert. Ja. 2 oder 3 Jahre vor ihrem Tod einen ganz jungen Mann geheiratet.
Eine tolle Geschichte.
Sehr unkonventionell, nicht katholisch, französisch, griechisch orthodox geheiratet und wunderschön war er auch noch.
Schön wie ein Gott. Und sie ist beerdigt, wenn man sie, Geschichte ist gar nicht erzählt, das wäre eigentlich das nächste Projekt, das würde ich wahnsinnig gerne machen. Also sie ist ja relativ jung gestorben, man denkt die alte Piaf, dass sie alt war, aber sie war erst 47, als sie gestorben ist. Und aber tatsächlich vom Leben, von diesen Ausschweifungen gezeichnet und die hatte immer diese Entourage, mit Komponisten, mit ganz vielen Leuten. Und da gesellte sich ein wirklich junger, 20, 22 Jahre jüngerer Mann, Theo Sarapo, dazu. Und den hat sie dann tatsächlich geheiratet. Und der ist unfassbar diffamiert worden. Von allen Seiten hat man, der wäre schwul, der wäre Trittbrettfahrer, Golddigger. Aber wenn man sich die Bilder anguckt, die haben ja nur anderthalb, knapp 2 Jahre zusammen gelebt, dann ist sie gestorben. Die sind so zauberhaft, diese Bilder, wie die zusammen tanzen und wie er die recht Betrunkene, seine Gattin recht betrunken, also sie war halt so groß und er war so ein Schrank, irgendwie ins Taxi geleitet oder wie die sich zusammen totlachen über irgendetwas. Das ist ganz toll dokumentiert und das sind echte Bilder, das sind Schnappschüsse, das fasziniert mich. Also die haben geheiratet, das war der ultimative Skandal. Und sie ist beerdigt als Madame Théosarapeau auf Père Lachaise. Und dann steht da auf dem Grabstein, steht Madame Théosarapeau dite Edith Piaf, genannt Edith Piaf.
Und dass sie in Paris beerdigt ist, ist ja nochmal eine Geschichte für sich, weil sie war schwer krank. Sie hat sich zurückgezogen nach Südfrankreich, weil das war ja im Grunde genommen so ein Dauerticker über sie, wie ihre Skandale verlaufen, wie ihr Gesundheitszustand ist. Und davon hatte sie genug, hat sich zurückgezogen, hat ihn mitgenommen, hat sie gepflegt und sie ist in Südfrankreich gestorben, wollte aber natürlich in Paris immer gestorben sein.
Ja. Also sie ist nicht an dem Tag, an dem sie offiziell gestorben ist, ist sie nicht gestorben. Sie ist einen Tag vorher gestorben. Ist tatsächlich, also Theo war nicht am Sterbebett. Da gibt's auch Bücher, die das behaupten, aber die hat ihn weggeschickt. Und dann hat man aber beschlossen, die Piaf muss in Paris gestorben sein. Das geht nicht anders. Und dann hat man sie nachts in einer Nacht- und Nebelaktion mit einem geliehenen Krankenwagen nach Paris geschafft und ihren Leibarzt aus dem Bett geklingelt, 3 Uhr morgens, glaube ich. Und der hat dann den Totenschein auf Paris ausgestellt.
Also selbst der Schlusspunkt in diesem Leben war gewissermaßen noch exzentrisch.
Ja, ja, absolut.
Sprechen wir über eine zweite deutsch-französische Geschichte, eine ganz bekannte, Barbara. In vielerlei Hinsicht so ein bisschen das Gegenbild zu Piaf. Eine ganz andere Geschichte, bekannt geworden natürlich wegen Göttingen. Das berühmte Chanson ist tatsächlich in Göttingen entstanden, wird bis heute gesungen und gefeiert auch als ein Chanson der deutsch-französischen Versöhnung. Wie kam es denn zu diesem Lied und warum überhaupt Göttingen? Das ist kein Ort, der auf der Landkarte des Chansons jemals verzeichnet war. Wie kam es, dass Barbara nach Göttingen gereist ist?
Das ist tatsächlich eine ganz schöne Geschichte. Also Göttingen als die Studentenstadt. Ich habe übrigens die Eltern meines Schwagers, haben sie in Göttingen erlebt.
Damals bei dem Konzert.
Aber die Geschichte ist so, dass sie, also es gab einen Theatermacher. In Göttingen gab es das Junge Theater Anfang der 60er Jahre. Und das war extrem von Studenten betrieben, sehr erfolgreich auch. Und der Intendant vom Jungen Theater, auch selber Student, war verknallt in Barbara. Man war damals oft in Paris, die Existenzialisten, das war diese Zeit, Anfang der 60er Jahre. Und der hat Barbara in Paris gesehen und hat ihr einen Brief geschrieben, hat sie eingeladen nach Göttingen. Barbara hat natürlich abgelehnt, noch nie gehört von Göttingen, Deutschland, aber auch Barbara war Jüdin, war nicht auf ihrer Reiseroute. Und dann hat er da aber nicht locker gelassen und dann, wie durch ein Wunder, hat er sie persönlich aufgesucht und hat die so bequatscht, dass sie gesagt hat, ich komme für 2 Konzerte, aber ich brauche einen Top-Flügel. Und dann ist sie angereist, wider Willen, nach Göttingen und der Flügel war nicht da. Dann hat sie gesagt, ich reise wieder ab.
Nicht ohne meinen Bösendorfer.
Und nicht ohne meinen Bösendorfer, genau. Und dann haben die Studenten, 10 Studenten sind an das andere Ende von Göttingen gegangen und haben von einer älteren Dame einen Flügel ausgeborgt und diesen Flügel durch ganz Göttingen getragen. Das fand die toll und dann hat sie Konzerte gegeben. Es gibt noch Live-Aufnahmen aus dieser Zeit. Die Studenten sind verrückt geworden, die haben einen solchen Applaus. Und dann war ihr, glaube ich, erst klar, dass diese neue Generation ist, die auch mit den Nazis nichts mehr zu tun hat. Und dann hat sie sich tatsächlich in den Garten gesetzt und hat Göttingen geschrieben. Das hat mich unfassbar berührt. Jeder, der Frankreich liebt, muss dieses Lied schätzen und dankbar sein, dass es das gibt, ja.
Ja, das ist wirklich so ein Signal auch und auch ein Symbol der deutsch-französischen Freundschaft. Und wenn man ein bisschen eintaucht noch in die Geschichte von Barbara, dann wird noch ein bisschen deutlicher, was das für eine Dimension hat. Barbara hieß eigentlich gar nicht Barbara, sie hieß Monique Cerf, so ist sie geboren worden. Barbara ist der Name, den sie sich als Künstlerin gegeben hat. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet die Fremde. Und das hat viel mit ihrer Geschichte zu tun. Man weiß sehr wenig über das Privatleben von Barbara. Man weiß nur, dass sie aus einer jüdischen Familie kommt, in Paris aufgewachsen ist, dass sich die Familie dann in Südfrankreich versteckt hat, untergetaucht ist, dadurch die Shoah überlebt hat. Man weiß außerdem, dass sie später mit Gérard Depardieu befreundet war. Man wundert sich, dieser Berserker und diese zarte Frau. Aber er hat sie sehr verehrt und hat 20 Jahre nach ihrem Tod ihre Lieder aufgenommen. Mit das Berührendste, was das französische Chanson zu bieten hat, finde ich. Und man weiß außerdem noch, dass sie vom Vater sexuell missbraucht worden ist, als sie 11 Jahre alt war. Darüber gesprochen hat sie fast nie, hat kaum Interviews gegeben. Und wenn sie sich geäußert hat, dann hat sie gesagt, die Bühne ist der einzige Ort auf Erden, wo ich nie gelitten habe. Ja, nicht einmal daran denken musste. Alle meine Energie sollte in meine Chansons fließen und nur in die Chansons. Und dann hat sie, ohne all diese Erfahrungen zu thematisieren, trotzdem in irgendeiner Form davon gesprochen in ihren Liedern. Aigle Noir, wo eines schönen Tages oder kann sein auch nachts, en beau jour ou peut-être en nuit, plötzlich aus dem Nichts ein schwarzer Adler auftaucht, eben der Aigle Noir. Ein schwarzer Vogel in der Malerei, in der Symbolik ist das ein Bote des Todes. Kommt von all diesen Erfahrungen, die sie gemacht hat und über die sie so wenig gesprochen hat, auch das Dunkle, das Verletzliche, das vielleicht auch Zerbrechliche und in letzter Konsequenz das Lyrische in dieser Ausnahmesängerin und Texterin?
Also erstmal danke ich Ihnen, dass Sie den Aspekt mit Gérard Depardieu erwähnen. Das ist ganz zauberhaft. Und natürlich ist Barbara eine Ausnahmeerscheinung. Das Gegenteil von Edith Piaf, das kann man, glaube ich, so sagen. Also eine ganz andere Facette, ein ganz anderes Niveau. Die gehört zu der Generation nach Piaf, die sie in diesen Existenzialistenkreisen eigentlich das geschaffen haben, was wir heute unter französischem Chanson verstehen, nämlich diese hochpoetischen Texte mit tollen Melodien.
Sie hat sie auch selbst geschrieben, als erste Frau.
Ja, genau. Sie ist eine perfekte Auteur-Compositeur-Interprète, die tatsächlich außergewöhnliche Kunst geschaffen hat.
Man nennt sie ja auch La Dame en Noir. Sie hat immer schwarz getragen, aber sie hat auch diese düstere Geschichte und oft auch sehr schöne, aber eben auch sehr melancholische Texte.
Ich glaube, das ist von Josh Mustaki, wenn ich mich richtig erinnere.
Es wurde auch auf sie gesungen, ja.
Tatsächlich hat sie große schwarze Augen und sie hat immer schwarze Kleidung getragen. Und der hat dieses Chanson geschrieben.
La Dame en Noir.
La Dame en Noir.
Daher kommt die Bezeichnung.
Ja, und sie hatte natürlich auch diese dramatische, diese Auftritte, diese unfassbar viele Konzerte gegeben, ganz dramatisch interpretiert.
Es gibt noch eine große zweite Dame en Noir im französischen Chanson. Das ist jetzt die dritte deutsch-französische Geschichte. Eine Frau, die immer im schwarzen Kleid aufgetreten ist, auch schwarze Haare hat, Juliette Gréco. Das bewegt sie.
Ja.
Warum?
Weil ich Juliette Gréco dreimal live gesehen habe. Einmal bei einem legendären Konzert in Köln in der Philharmonie und die Stadt redet heute noch davon. Also da hatte man am Ende, als man erwartete, so einen sehr hochkultivierten Abend. Aber die hat die Leute so, die hat uns so verrückt gemacht. Das war der Moment meines Lebens, das werde ich nie vergessen. Und sie ist natürlich das ultimative Symbol französischer Eleganz.
Dabei trägt sie das schlichte Kleid.
Na, das ist von Yves Saint Laurent und die Schlichtheit hat eine Tiefe und eine Geschichte und privat hat die durchaus nicht nur schwarz getragen.
Aber es war die Farbe der Existenzialisten, sie gilt ja auch als Muse der Existenzialisten.
Ja.
War befreundet mit Sartre, mit ganz vielen anderen Autorinnen und Autoren. Und sie hat eben eine deutsch-französische Geschichte, die man in Deutschland gar nicht so besonders gut kennt. Das liegt daran, dass ihre Mutter in der Résistance war. Mutter ist aufgeflogen, ist verhaftet worden. Ihre beiden Töchter, also Juliette Gréco und die Schwester, sind auch mit verhaftet worden. Juliette Gréco war, glaube ich, 3 Wochen in Gestapo-Haft, ist dann entlassen worden, weil sie erst 15, 16 Jahre alt war. Und die Mutter und die Schwester haben dann mit viel Glück das Frauen-KZ Ravensbrück überlebt.
Furchtbar, ja.
Und wie ist nun Juliette Gréco mit dieser Geschichte umgegangen? Kann man das schon darin ablesen, dass das erste Chanson, was sie überhaupt jemals auf einer kleinen Bühne in ihrem Club im Tabu gesungen hat, ein Text war, der von einem Henker handelt? Ein Text von Jean-Paul Sartre?
Also sie ist keine, also auf so eine Art, wie wir das hier verstehen, ist keine politische Sängerin gewesen. Und in der Tat, ihre ersten beiden Chansontexte hat sie sich bei Sartre abgeholt. Also sie hat dieses Tabu aufgemacht, eine Kellerbar, die auch nur ein Jahr existiert hat, aber Legende, und hat da angefangen zu singen. Sie hat da ursprünglich, hat sich Sartre da getroffen, das war so der Place to be, und er hat gesagt, komm doch morgen mal um 16 Uhr zu mir, hat ihr 2 Texte gegeben, das eine La Rue des Blancs.
La Rue des Blancs Manteaux.
De Blancs Manteaux, genau, da geht es um die Henker.
Genau, das ist der eine Text, der spielt im 4. Arrondissement im Marais, zur Zeit der Französischen Revolution.
Ja.
Das Beil des Henkers geht ständig hoch, so beschreibt es Sartre, und geht dann nieder auf ehrbare Leute, les dames comme il faut, wie sie aussehen müssen, die Bischöfe, einfach die Gesellschaft wird im Grunde genommen geköpft, wie das in der Französischen Revolution so war.
Ja.
Aber ich glaube, es reicht nicht, wenn man es auf die Französische Revolution bezieht. Sartre war in der Résistance, Juliette Gréco, die Henker damals.
Das ich denke, Deutschen. Der Bezug zu den Nazis und aber auch zu den Kollaborateuren ist da überdeutlich. Das war ja ein ganz wichtiges Thema für die Existenzialisten. Sie hat das gleich ein ähnliches Schicksal wie Barbara. Als Jüdin fällt sie aus dem Krieg, auch irgendwie mit komischen familiären Verbindungen. Sie ist jung, einsam und schließt sich dann diesen Amrif Ghosh, dieser Szene an und erobert sie dann.
Und sie hat ja auch ein Frauenbild transportiert und war damit, glaube ich, auch für vieles später ganz wichtig. Und wenn man jetzt nochmal schaut, Barbara, Juliette Gréco, Edith Piaf, viele andere Sängerinnen des Chansons, was ist das für ein Frauenbild, das durch Gréco besonders, aber durch viele andere auch verkörpert wird?
Naja, das ist das, was wir den Franzosen irgendwie zu danken haben, nämlich die Vorstellung einer Frau, die als junge Frau für ihre Schönheit gefeiert wird, für ihre Klugheit und die ein ganzes Leben lang verehrt wird, auch als alte Frau. Das ist, glaube ich, typisch französische Geschichte. Also man verehrt junge Frauen natürlich, François Hardy zum Beispiel, also dann die nächste Generation, Jane Birkin. Aber die Liebe der Fans und der Öffentlichkeit, der Gesellschaft für diese Künstlerin erlöscht nicht mit der Jugend der Schauspielerin oder der Sängerin, sondern werden auch in jedem Aggregatzustand des Lebens verehrt.
Und es ist auch die Unabhängigkeit, die schon die Gréco ausgestrahlt hat. Ja. Ich habe das Wort Emanzipation bisher vermieden.
Ach, ja, nee,
aber ist das nicht genau damit gemeint?
Ja, also die, erstmal sind diese Frauen sexuell frei. Die haben wilde Affären, die sie sich aussuchen. Und die Juliette Gréco hat, das war die Zeit, wo die den Jaguar hatte, also einen lebenden Jaguar.
Nicht das Auto.
Nein, das hatte sie, hatten die auch alle. Also das muss man auch dazu denken. Die Eleganz hatte auch Inventar. Aber sie hatte irgendwie ein ganz erotisches Haus und dann diesem lebenden Jaguar. Und das berichten auch viele ihrer Liebhaber davon. Sie war sehr exzentrisch.
Auch als Symbol ihrer Unabhängigkeit?
Ja, und die wollten auffallen und anders sein. Und sie wollten sich lösen aus dieser Generation davor. Und die wollten von sich reden machen und sichtbar sein. Also diese Frauen, diese besonderen französischen Frauen, sind extrem frei und selbstbestimmt. Das sind Frauen, die sexuell eigenständig sind. Die werden nicht erobert, die erobern.
Da kann man jetzt noch eine Generation weitergehen bis zu Sass, die das ja auch besingt in einem ihrer schönsten oder bekanntesten Chansons, Je veux, ich will. Und dann hat sie diese schönen Zeilen, die eigentlich so beginnen, als wäre es eine neue Marseillaise. Allons ensemble découvrir ma liberté. Entdecken wir gemeinsam meine Freiheit. Vergessen wir deshalb alle Klischees. Bienvenue dans ma réalité. Willkommen in meiner Realität. Das ist immer noch die gleiche Freiheit, auch bei Sass, auch bis heute.
Das ist eines der Leitmotive des französischen Chansons. Also nicht das einzige natürlich, aber eines der großen Motive, Freiheit. Die Freiheit, sich zu entwickeln.
Dann sprechen wir mal über einen Mann,
ja. Über
einen Chansonnier. Charles Aznavour, dem haben Sie Ihr Buch gewidmet. La Bohème ist einer seiner größten Titel. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben in den letzten Tagen. Macron, der französische Staatspräsident, hat La Bohème gesungen beim Staatsbesuch in Armenien. Und der armenische Staatspräsident saß dabei am Schlagzeug, hat ihm also zugehört, wie er gesungen hat. Es ist schon lange her, ihr kennt die Zeit nicht mehr mit euren 20 Jahren. Man kann es auf Deutsch zitieren, weil Aznavour hat es auch auf Deutsch gesungen. Montmartre lag im Mai, wir waren jung und frei. Und dann wird der ganze Mythos der Künstler-Bohème im Montmartre ausgebreitet. Diesem Charles Aznavour haben Sie das Buch gewidmet.
Also Aznavour ist mein Lieblingssänger. So, das ist das schönste Stück Kunst, das ich kenne. Unter allen Künsten, mit denen ich in meinem Leben beschäftigt bin, ist die Musik von Charles Aznavour das Schönste. Das ist erstmal die persönliche Komponente. Aber ich bin ihm auch öfter begegnet und habe wichtige Konzerte erlebt. Also seinen 90. Geburtstag am Tag seines 90. Geburtstags in Berlin.
Waren Sie beim Konzert?
Ja, und meine Freundin Severine, eine sehr schöne Französin, wir saßen in der Mitte, in der dritten Reihe. Und bei La Bohème wirft er sein Schweißtuch ins Publikum. Und es fällt meiner Freundin Severine vor die Füße.
Und Sie haben es aufgehoben?
Nein, sie wusste nichts damit anzufangen und hat es aufheben lassen von irgendeiner russischen Dame, die mit uns da saß. Und so wurde mir das Tuch von Aznavour.
Aber nicht deswegen haben Sie Aznavour das Buch gewidmet, oder?
Nein, ich halte ihn für einen unfassbar großen Künstler und empfehle jedem, der Glück sucht oder Zustände, Gefühlszustände, die einem gut tun, Melancholie kann ja auch dazu gehören, wirklich sehr dringend sich die Chansons von Charles Aznavour anzuhören, weil die einfach glücklich machen.
Geben Sie eine kleine Playlist.
Mein absolutes Lieblingslied, an dem ich mich fast nicht satt hören kann, ist Comme il dit. Das ist ein außergewöhnliches Lied, weil es geht um einen jungen Transvestiten. Also er selber ist hetero und schreibt dieses Lied, als man noch keine Lieder darüber geschrieben hat. Und es erzählt sein so tolles Chanson, so reinblütig, melancholisch und erzählt eine so, lässt eine ganze Welt mit einigen Worten entstehen. Also wenn man wissen will, was Texte können, also diese Idee, dass eine ganze Geschichte, ein ganzer Roman, eine Welt passt in 3 Minuten Chanson, das ist ein Beispiel dafür, wie das geht. Das ist wirklich atemberaubend.
Das ist eine ganze Lebensgeschichte, die da erzählt wird in Comme-il-Vis, ne?
Man riecht die Straße, alles. Man riecht die Schminke, alles.
Ein Mann, der bei seiner Mutter lebt, dann wird das Interieur geschildert, dann wird sein Alltag geschildert. Dann erzählt er, dass er aber eigentlich der Nacht gehört, weil er in einer Travestie-Show arbeitet, dort auftritt. Dann kommt am Ende etwas, 1972, das Jahr, in dem auch der Film Cabaret herauskam.
Ein
merkwürdiger Zufall vielleicht, weil es ein ganz ähnliches Thema ist mit dem MC in Cabaret, der ja auch in einer Travestie-Show arbeitet und eigentlich auch ein schwuler Mann ist. Und dann heißt es am Ende dieses Textes von Charles Aznavour: Niemand hat das Recht, über mich zu urteilen oder mich anzuklagen. Es ist die Natur, die verantwortlich ist dafür, wie ich ein Mensch bin.
Ja.
Ganz modern, oder?
Ja, wobei es auch nur ein schönes, also unabhängig von meiner eigenen Lebensgeschichte, ist es einfach auch ein atemberaubendes Chanson.
Und es zeigt, wie komprimiert Literatur ist, wenn sie im Chanson entsteht.
Ja.
Aber es gibt trotzdem keinen Chansonnier, der in der Académie Française ist.
Es gibt Autoren, die sind in der Akademie und haben Texte, Chansontexte geschrieben.
Aber Jean Cocteau.
Cocteau zum Beispiel, genau. Aber keine Interpreten.
Trotzdem gibt es ja sehr viele Schriftsteller, auch berühmte Schriftsteller, auch den Literatur-Nobelpreisträger Mauriac zum Beispiel.
Stimmt.
Der auch Chansons geschrieben hat. Und eigentlich ist das Chanson doch fast so was wie ein Volkslied.
Ja.
Warum haben sich die großen Literaten auch dieser, wenn man so will, kleinen Form zugewandt?
Also weil es erstmal eine interessante künstlerische Gattung ist und weil es dieses kleine Form, große Form ja widerspricht so ein bisschen dem französischen Kulturbegriff, der einfach größer ist als das, was wir uns, also wir kennen Hochkultur, Popkultur, wir haben unsere Kategorien und unsere Schubladen und in Frankreich ist es ein integrativer Kulturbegriff, wozu vieles gehört, auch das Populäre. Da werden keine großen Unterschiede gemacht. Und das Chanson ist sowieso die französische Kulturdisziplin schlechthin. Das ist auch eine Ehre, wenn man dafür große Texte geschrieben hat.
Und manche Texte leben noch viel mehr, wenn sie gesungen werden. Jacques Prévert, auch ein großer Schriftsteller, Le Feuille Morte.
Absolut, ja.
Bekannt Prévert. Geworden als Jazzstandard. Autumn Leaves kennt man auf der ganzen Welt, aber eigentlich ist es das französische Original. Lebt viel mehr, wenn Yves Montand es vorträgt.
Das ist wirklich ein Glanzpunkt in der Geschichte des Chansons, wo man auch sieht, wie das dargeboten wird mit ganz wenigen Mitteln. Das kann ich nur jedem empfehlen.
Jetzt habe ich noch einen anderen Aspekt zu Charles Aznavour, dem Sie Ihr Buch über das Chanson gewidmet haben, weil er ja nicht als Charles Aznavour zur Welt kam in Paris, sondern als, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Chanur Aznavourian. Das Kind in eine armenische Familie geboren. Auch deshalb hat Macron beim Staatsbesuch La Bohème gesungen, beim Staatsbesuch in Armenien. Und jetzt ist Aznavour aber nicht der Einzige mit einem armenischen Hintergrund und mit einer Migrationsgeschichte. Sylvie Vartan hat auch einen armenischen Hintergrund, eigentlich Vartanian und einen bulgarischen noch dazu. Viele der Großen sind gar keine gebürtigen Französinnen oder Franzosen. Der gerade erwähnte Yves Montand zum Beispiel kam in der Toskana zur Welt als Italiener und hieß Ivo Livi.
Livi, der ist tatsächlich in Italien geboren, also Aznavour ist in Paris geboren, die Eltern waren Flüchtlinge. Oder Dalida, ist eigentlich kam die aus Ägypten, die Familie.
Ja.
Also, aber es war eine italienische Familie in Ägypten.
Georges Moustaki?
Ja.
Geboren als Giuseppe Moustaki.
Ja, aber das muss man sich so vorstellen. Das französische Chanson, so rein klassisch, das ist so eigenständig als künstlerische Gattung, als Musikgattung, so sehr das seinen eigenen Charakter hat, so offen ist es auch für Themen, für Länder. Also es ist das Französischste, was man sich vorstellen kann, aber die Protagonisten in dieser Welt, die kommen aus der ganzen Welt, die sind wirklich international und das ist tatsächlich ein Zeichen von französischem Chanson, dass das so eine internationale Ebene hat.
Ja. Serge Gainsbourg hatte einen ukrainisch-jüdischen Vater aus Kharkiv, hieß eigentlich Lucien Ginsburg. Jane Birkin, ist klar, ist Britin, ja. Jacques Brel, Belgier.
Ist das nicht schlimm, ja.
Und nicht zu vergessen Josephine Baker.
Dies ist eine der interessantesten Figuren. Also wenn wir über Resistance sprechen, Josephine Baker ist eine der ganz interessanten Figuren innerhalb, ja nicht nur des Chansons, der französischen Geschichte. Also die hat wirklich in der Resistance gearbeitet, Geheimdiensttätigkeiten gemacht, unvorstellbar. wie sie hoch verfolgt und gefährdet für die Résistance gearbeitet hat. Die hat einen Flugschein und hat heimlich nachts im Dunkeln Post von Résistance irgendwie die Kommunikation hergestellt. Die hat eine verrückte Geschichte. Und sie hat den Charleston nach Europa gebracht. Im 3. Oktober 1925 war das Debüt von Ballnägre, das würde man heute auch nicht mehr so nennen, wo sie das erste Mal, wo in Europa das erste Mal Charleston getanzt wurde von ihr.
Ja, das waren diese Auftritte, die man auch in Deutschland erinnert meistens, der sogenannte Danse Sauvage, der wilde Tanz.
Danse Sauvage, ja.
Auch mal Bananentanz genannt, weil sie so einen Gürtel umhatte mit Plüschbananen. Das war so mehr oder weniger alles, was sie trug bei diesem Tanz. An den erinnert man sich in Deutschland, dass sie aber eine große Chansonnière war. Das weiß man, glaube ich, hauptsächlich in Frankreich. Kam als schwarze US-Amerikanerin nach Europa in den 20er Jahren. 1937 dann französische Staatsbürgerschaft, ist nach dem Krieg geblieben in Frankreich und hat noch was sehr Erstaunliches für die damalige Zeit gemacht, finde ich. Sie hat eine Regenbogenfamilie gegründet. 11 Kinder adoptiert aus 11 verschiedenen Ethnien und die gemeinsam großgezogen.
Ja.
Und wenn jetzt diese französische Chansonszene, also gerade auch bei den Stars, über die wir jetzt gesprochen haben, so unglaublich international ist, was ist dann eigentlich das typisch Französische an dieser Gattung, von der man sagt, sie sei besonders französisch?
Also erstmal ist es ein Lied in französischer Sprache. Ganz wichtig, es ist eine wunderschöne Sprache, die wir sehr lieben, sie nehme ich an auch. Und dann hat es die Motive, die Melancholie, Lebensfreude, Leidenschaft, Liebe in allen Ausbaustufen und Aggregatzuständen. Diese Summe, das macht es zu einer französischen, rein französischen Geschichte.
Gehen wir mal in die Motive vielleicht. Also fangen wir mit dem Allerüblichsten an in diesem Zusammenhang.
Ja.
Der Liebe, La France et l'amour. Auffällig ist, wie viele von den Großen groß geworden sind durch Liebeslieder, auch wenn sie danach für ganz anderes bekannt waren. Jacques Brel, der Linken Darling, sein erstes Lied, Quand on a que de l'amour.
L'amour. Ja.
Oder selbst der Rockpoet Johnny Hallyday, wie man französisch sagen würde, ne? Johnny Hallyday, T'aimer follement, dich wie verrückt liebend, sein erster Song. Und was mich überrascht hat, ist, wie weit sie zurückgehen, um die Traditionslinien da zu ziehen, bis ins 12. Jahrhundert.
Ja, es hat natürlich das Chanson auch eine lange Geschichte, die zurückgeht bis ins Mittelalter. Oder also es gibt Wissenschaftler, die behaupten, die Ursprünge sind im Kampflied. Das sind so die ersten Chansons, die niedergeschrieben worden sind und die gesungen worden sind, waren Kampflieder. Aber die Liebeslieder, die gehen mit Sicherheit, das kann man, glaube ich, leicht nachvollziehen, die Lebenslinie geht zurück zu den Troubadouren, zur Minne und zur Verehrung oder zur Anbetung der schönen Frau, die man nie erreichen kann. Daraus dann auch bei Brel ist das ja so, der ist ja immer verzweifelt über die Liebe. Und wenn man selber verzweifelt ist über die Liebe, dann ist das manchmal gut und manchmal schlecht, sich ein Brel-Chanson anzuhören. Es hat eher kathartische Wirkung. Also eine Mequitepa, finde ich, ist immer noch ein tolles Chanson. Und das geht sicherlich zurück in diese Troubadour-Szene und bis ins Mittelalter und hat sich dann weiterentwickelt.
Da gab es dann ein bisschen später auch diesen François Villon.
Ja, aber das war kein Troubadour.
Nein, der hat 200 Jahre später gelebt. Ja. Der wurde damals Anfang des 20. Jahrhunderts übersetzt, hat quasi sehr lange posthum eine Riesenkarriere gemacht. In Deutschland kennt man es durch Klaus Kinski, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, ich biss mir schon die Lippen wund und so weiter. Ja. Auf Französisch wurde das auch viel imitiert. Also das sind so Einflüsse, die dann tatsächlich noch eine Rolle spielen, auch für das moderne Chanson.
Ja, also ein wichtiges Motiv ist der Spott auf die Bourgeoisie. Finden Sie überall, die Spießer. Bei Brel sowieso, aber das Leiserspott, das ist überhaupt eine französische Disziplin, finden Sie auch in Film und in Literatur und so. Das ist irgendwie Teil der französischen kulturellen Seele. Und das ist ja bei Villon dreimal begründet. Die Verachtung der Obrigkeit, das Revolutionäre und in Kombination mit dem Erotischen, also erotische, deftige Gedichte auch bei Villon und natürlich auch Widerständige. Es gab ja nicht nur Troubadour, es gab auch fahrendes Volk, es gab Gaukler und die haben sich lustig gemacht über die Schlossbesitzer, die da ihre verfeinerten, in diesem verfeinerten Leben auf ihren Schlössern saßen. Das kann man sich gut vorstellen, wie die sich auf den Marktplätzen in Chansons lustig gemacht haben, dann das eigene Schicksal beklagt haben, die Unterdrückung, die Reichen da oben, wir Armen. Und dass sich das über die Jahrhunderte französischer Geschichte zieht, das kann man sich gut vorstellen. Da kommt das, glaube ich, her. Ja.
Und das ist diese andere Linie, die dann so mit dem Arbeiterlied richtig aktuell wird. Da gibt es einen Aristide Briand, den kann man kennen, wenn man sich für Toulouse-Lautrec, den Maler, interessiert, weil er ihn gemalt hat. Das war jemand, der im Montmartre aufgetreten ist und genau das gemacht hat, was Sie gerade geschildert haben. Die Bourgeoisie verspottet. Hatte aber auch eben eine große Sympathie fürs Proletariat, oder?
Ja, selber waren das meistens gar keine Proletarier, sondern haben man ausgesprochen, auch Briand, der hat sich dann am Ende seiner Karriere auf sein Landgut zurückgezogen und hat sich von seinen Bediensteten da einen schönen Lebensabend machen lassen, weil er auch reich geworden ist durch seine Musik. Aber er war im Chat Noir, genau, war er der Star und jeder kennt die Bilder von Toulouse-Lautrec, dieser Mann mit dem, der so stolz auf diesem Plakat ist mit diesem großen schwarzen Hut und diesem roten Tuch, also Schal. Sie können heute noch ins Kaufhaus gehen und sagen, ich hätte gerne einen Foulard à la Briand, dann bringen die ihnen große rote Schals.
Weil der sind so künstlerisch so umgeworfen.
Ja, und den müssen sie so einmal, so das hat der, wie man sich heute kitschigerweise einen Künstler vorstellt, dass der nur eine Seite des Schals nach hinten geworfen hat. Das war Aristide Briand.
Und das ist dann die Traditionslinie, die man ziehen kann bis Jacques Brel, das Lied Les Bourgeois.
Ja.
Sont comme les cochons.
Ja, nicht schön. Aber auch Brel kommt aus einer Unternehmerfamilie, die äußerst wohlhabend war und hat wildes Leben mit seinen Liebschaften gehabt, war aber immer mit einer Frau verheiratet.
Katholisch.
Total katholisch. Und wenn er dann zu Hause war und mal zu Hause Pause gemacht hat, dann erzählen seine Töchter, aber voller Liebe erzählen. Das ist eigentlich ganz süß, wie er sich dann da auch als Hausherr geriert hat und die Uhren, die Pendule aufgezogen hat. Und dann hat er sich eine Insel gekauft und ein Schiff und so.
Und auf die Bourgeoisie geschimpft.
Absolut. Der Beste ist aber Leo
Ferré. Er hat es gemacht in den Konzerten auch.
Ferré ist der absolute Erzkommunist und Verachter der Bourgeoisie. Im Ferrari und Rolls-Royce und mit Diener und Butler und so. Der hatte auch eine sehr reiche Familie, der Vater.
Das Monte Carlo kam der.
Monte Carlo, genau. Und das ist auch, glaube ich, eine ziemlich französische Angelegenheit, so ein links zu sein, wirklich kommunistisch sich zu agitieren. Der Beste ist eigentlich Yves Montand, ja. Mhm. Der ja in der kommunistischen Partei war, dann ausgetreten ist, ein Riesenskandal. Aber dann doch relativ luxuriös gelebt zu haben. Aber pourquoi pas? Warum?
Aber es gibt auch die echten. Georges Brassens zum Beispiel.
Brassens war echt, ja.
Kommunist, sogenannten einfachen Verhältnissen.
Ja.
Singt dann über la mauvaise réputation, den schlechten Ruf.
Ja.
Teilweise so in der Tradition der Revolutionslieder stehen, das ja eigentlich so mit der französischen Revolution aufkam. Kleiner Schlenker, ist die Marseillaise eigentlich auch eine Chanson?
Ja, klar. Also sie ist unfassbar blutig, wenn man sich die mal genau anguckt und ja, nicht gerade deutschfreundlich. Das ist ein Kampflied, ne? So soll es angeblich angefangen haben. Ich würde sagen, die Marseillaise ist ein Chanson.
Und die Internationale, von einem Franzosen komponiert?
Das ist ein Kampflied, also klar.
Auch ein Chanson?
Ja, Kampflieder, also das ist eine Disziplin. Also das Beste, jetzt müssen Sie mir helfen, das beste Kampflied ist...
Deserteur, aha,
Le Deserteur
von, genau, Boris Vian.
Das ist das ultimative Kampflied, ein unfassbar tolles Chanson und hat tatsächlich auch die Welt politisch verändert, würde ich sagen.
Er hat eindeutig dazu aufgefordert, nicht zur Waffe zu greifen, verweigere den Kriegsdienst, heißt,
ja,
kämpfe nicht für dein Land. Das war 1954, da hat Frankreich immer noch in Indochina gekämpft, also heute Kambodscha, Laos, Vietnam. Der Algerienkrieg hat gerade begonnen und da setzt er dieses Statement. Ja. Und hat damit was ausgelöst in Frankreich? Wahrscheinlich Widerstand, oder?
Das ist ein Mosaiksteinchen, das überhaupt die ganze Zivildienstbewegung, die Pazifismusbewegung, das ist Pazifismus schlechthin. Das wichtigste, nicht das einzige, aber das wichtigste Chanson. Das ist so wie das Partisanenlied.
Bella Ciao.
Bella Ciao, genau. Mhm. Das hat Montand übrigens auch ganz toll gesungen. Das ist die politische Komponente und die revolutionäre Komponente des französischen Chansons, ja.
Setzt sich das bis heute fort, wenn Sie an den Belger in diesem Fall Stromae denken, Papa Oudé oder Où est mon papa? Da besingt Stromae die Geschichte eines jungen Mannes, der den Vater verloren hat im Bürgerkrieg in Ruanda. Stromae hat selber diese ruandische Geschichte. Ich glaube, der Vater kommt aus Ruanda, ist in Belgien aufgewachsen. Dann singt er dieses Lied. Könnte man auch als Antikriegslied verstehen?
Ja, mit Sicherheit. Es kommt ja auch so ein bisschen Banlieue. Das ist ja auch ein Thema, das erst später überhaupt entstanden ist, weil die Banlieues sind ja durch die Algerien-Krise überhaupt erst entstanden. Das ist auch so ein politisches Thema, das in den 70er, 80er Jahren entstanden ist. Da ist der französische Hip-Hop entstanden.
Hab mich dann aber gefragt, ob die harte Kritik, also wenn man so nochmal in die Tradition des politischen Lieds oder der Gesellschaftskritik im Chanson geht, ob die harte Kritik nicht heute eben doch vor allem aus dem Hip-Hop kommt. Gerade auch in Frankreich sind oft junge Männer mit postkolonialer Migrationsgeschichte und haben zum Beispiel solche Texte marokkanisiert, afrikanisiert. Im Élysée-Palast wollen sie uns nicht sehen, dabei haben sie uns kolonisiert, unsere Mentalität ghettoisiert.
Ja.
Das findet man im Chanson in der Form.
Na, man muss sich fragen, ob diese Musik Teil des französischen Chansons ist. Mein Gefühl sagt ja. Es gibt natürlich eine innenpolitische Realität in Frankreich, die einen Widerhall findet in Musik. Und das ist natürlich der harte Hip-Hop und alles, was so aus diesen Banlieues, aus den Migrationsthemen kommt. Ja.
Es gab eine Zeit, da war das auch im Chanson zu finden. Georges Moustaki, über den wir ganz zu Anfang gesprochen haben. Le Métèque.
Ja.
Avec ma gueule de Métèque. Der Fresse des Kanaken, wenn man es auf ganz direkt übersetzt.
Ja, wobei da könnte man jetzt lange drüber reden, ob dieses Lied wirklich nicht auch so eine Haltung thematisiert vielmehr, nämlich dass man auch lustvoll außerhalb der Gesellschaft steht und das auch wirklich gerne herzeigt, dass ein Individualismus ist ja auch ein Motiv. Und das ist bei Moustaki ganz ausgeprägt. Und die Gueule de Métèque gehört, glaube ich, auch dahin, als kein Opferlied.
Aber er ist so beleidigt worden von den Eltern einer Freundin.
Ja, das genau. Aber er singt das auch mit Stolz und mit großem Selbstbewusstsein.
Ja, wie Feridun Saimolo in den 90ern in Deutschland. Kanak Attack. Wenn man mich Kanake nennt, drehe ich's um und mache eine Attacke draus. Das hat Moustaki sehr soft gemacht, aber gleiches Prinzip.
Ja.
Ist es denn eigentlich vor dem ganzen Hintergrund, über den wir jetzt gesprochen haben, mit den vielen Klischees, die wir bisher ausgespart haben, die mit dem Chanson eigentlich so auch transportiert werden? Am berühmtesten Maurice Chevalier wahrscheinlich, der das erste Markenzeichen geschaffen hat mit diesem Strohhut, diesem runden Strohhut, dieser sogenannten Kreissäge, der immer das charmante Lächeln hatte, der einen eleganten Auftritt hatte. Ich glaube auch einen eleganten Gehstock und in Hollywood, wo er Karriere gemacht hat, wird man wahrscheinlich gesagt haben, très français.
Ja, also er ist schon in den 20er Jahren ein Hollywood-Star gewesen, Chevalier. Aber er ist natürlich das lebend, das absolute Klischee. Und es ist auch manchmal unerträglich, das heute in den alten Filmen zu sehen.
Was sind noch so kitschige Frankreich-Klischees, die durch das Chanson transportiert werden? Ja, immer Wein, Weib, Gesang. Und
ja, Wein, Weib, Gesang. Also das kann Brel aber auch. Nicht? Also das Cherchez la femme. Das Problem ist ja, dass viele Klischees einfach auch stimmen. Frankreich ist halt auch, da sind manche Klischees einfach auch wahr.
Das Klischee der Nostalgie zum Beispiel. Es gibt sogar einen Radiosender, der so heißt.
Ja.
Radio Nostalgie mit einer
wunderbar.
Le Playlist des Chansons Françaises.
Ja, also Nostalgie und Melancholie sind eh auch die Leitmotive. Wir reden ja viel über Leitmotive, die man dort findet. Und das zärtliche Zurückerinnern an vergangene Zeiten, also die Nostalgie, findet sich überall.
Und wann wird der Franzose, die Französin jetzt im Chanson melancholisch? Wenn sie nostalgisch werden oder vor allem immer dann, wenn die Liebe vorbei ist?
Die Liebe oder die Zeit vorbeizieht. Also bei Léo Ferré, tout s'en va, avec le temps va, tout s'en va. Wenn mich jemand fragen würde, was ist das melancholischste Chanson, dann würde ich sagen, ja, Ferré, avec le temps va, tout s'en va.
On oublie le visage, les voix. On oublie les passions. Gesichter vergisst man, Stimmen vergisst man, sogar die Leidenschaft vergisst man. Und zum Schluss heißt es dann maximal traurig, on n'aime plus. Irgendwann liebt man nicht mehr.
Das muss man bei stabiler psychischer Verfassung.
Ja, gut. Noch eine Frage zu den Klischees. Das ist ja etwas, was sich in der Zeit, in der wir leben, mit künstlicher Intelligenz ständig reproduzieren lässt, reproduziert wird. Es gibt Blues-Sängerinnen, die auf Spotify und YouTube singen. Da ist nichts menschlich dran. Nina Blaze heißt eine, ziemlich erfolgreich inzwischen. Sind auch leider wirklich gute Songs. Nur wenn man den vierten und fünften gehört hat, merkt man, da ist irgendwas zu clean, zu technisch, irgendwas stimmt nicht. Wenn man jetzt diese ganzen Klischees in so eine KI packen würde, könnte man dann das ultimative Chanson komponieren lassen?
Also KI kann sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nur aus bereits bestehenden Ideen bedienen und daraus etwas schaffen. Ich glaube, als Freund der Künstler, leidenschaftlich habe ich mein Leben den Künstlern gewidmet, die Musik machen, die Bilder malen, die tolle Sachen machen. Ich glaube, dass diese Ausdrucksform menschlicher Kultur, Kunst nicht ersetzt werden kann. Und dieses neue Schaffen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man etwas epigonal aus einer Summe von bestehenden Dingen neu zusammenfügt.
Und irgendwie ist KI ja eigentlich auch das genaue Gegenteil des Chansons, weil da geht es um was tief Persönliches.
Ja.
Es geht um Empfundenes, es geht um den Charakter, es geht um den Ausdruck.
Wenn ich das noch sagen darf, ich arbeite und publiziere ja auch viel über Manufakturen. Ich glaube, dass das gerade eine wahnsinnige Renaissance erlebt, das Interesse an Manufakturen, weil die Leute einfach das Echte sehen, echte Leidenschaft, Ausbildung. Da kann nichts gefaked werden. Da sind zum Teil junge Leute, die ein tolles Handwerk können. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach dem Echten größer wird und ein größerer Teil unseres Lebens sein wird.
Diese Sehnsucht nach dem Echten kann man mit den Dingen befriedigen, die sie in Manufakturen finden. Und man kann es aber auch mit dem Chanson.
Absolut. Nichts ersetzt einen Abend. Also leider ist ja Juliette Gréco gestorben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Urerlebnis eines Chansonkonzerts, das ich in Köln hatte, dass das irgendwie durch irgendwas ersetzt werden kann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Überhaupt, solche Individualisten wie Juliette Gréco, wie sollen die denn von KI erfunden werden?
Die dann auch noch was Überraschendes macht.
Genau, die völlig unberechenbar ist und Leoparden an der Leine durch Paris führt. Und Lieder singt wie Déshabillez-moi. Also Lieder, wo sie einem Mann befiehlt, sie auszuziehen und am Ende sagt sie, maintenant déshabillez-vous. Und das in einer Zeit, wo in Deutschland die Frauen noch Dr. Oetker Pudding gekocht haben.
Déshabillez-moi, ziehen Sie mich aus, aber machen Sie es nicht wie alle Männer.
Ja, ja, genau, Sie sagten.
Nicht
genau.
Zu schnell.
Nicht so schnell.
Nicht zu überstürzen.
Ja, ja, genau, verrückt, das muss man sich mal vorstellen. Das ist großartig und ich weiß nicht, ob man da so viel Angst vor KI haben muss. Also das Überraschende, ich glaube, KI kann einen nicht überraschen.
Nehmen wir das als Schlusswort und jetzt wäre schön, wenn wir noch sagen könnten, à la Rondance, Lebensfreude. Das ist der dritte Bestandteil Ihres Buchtitels. Olaf Sallier war zu Gast im Kulturforum Illenau für SWR Kultur Gespräch. Komplett zitiert heißt Ihr Buch Chanson, Leidenschaft, Melancholie und Lebensfreude aus Frankreich. Es war ein Vergnügen, Sie hier zu haben, Herr Sallier. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Sehr gut.